wenn man sich überlegt, dass man Zivilisationen simuliert, also eine Welt simuliert, in der die Entitäten sich als Entitäten verstehen und nicht als irgendwelche Automatismen oder Algorithmen, dann ist natürlich tatsächlich die Frage letzten Endes da, was ist hier mit unserer Realität und so weiter. Kann man trefflich dann in einen Matrix-Dialog mit viel Rotwein abends abtauchen und darüber diskutieren.
Explained. Human Views on AI. Der KI-Podcast der Telekom.
Hallo und herzlich willkommen zu Neuigkeiten aus der Welt der künstlichen Intelligenz. Willkommen bei Explained, Human Views on AI. Dies ist der KI-Podcast der Telekom. Hier geht es um das, was wichtig ist, rund um KI. Draußen, überall und bei uns bei der Telekom. Die KI-Industrie und KI-nahe Industrien, die Technologie für ihre Zwecke nutzen und optimieren wollen, arbeiten unermüdlich daran, KI-Systeme effizienter und schneller zu trainieren. Die Systeme sollen nicht nur schneller lernen, sondern auch flexibler und intelligenter agieren können. Ein interessanter Ansatz dafür sind fortgeschrittene Simulationsumgebungen, also virtuelle Datenwelten, die unsere Realität möglichst genau abbilden. Und damit die Grenzen dessen, was KI-Systeme lernen und leisten können, enorm erweitern. Man stelle sich vor, eine KI könnte in wenigen Stunden lernen, wofür ein Mensch ein ganzes Leben bräuchte. Das klingt fast wie Science Fiction, rückt aber durch den Einsatz von Simulationsumgebungen immer näher. Oder was wäre, wenn Menschen durch KI so simuliert werden könnten, dass virtuelle Menschen zum Beispiel für Produkt- und Marktforschungszwecke eingesetzt werden könnten und dann nahezu unbegrenzt skalierbar wären? Wie das geht, welche Beispiele es dafür schon gibt und auch welche Vor- und Nachteile das hat, darüber sprechen wir gleich nach den Updates. Mein Name ist André Kramer. Redaktionsschluss für diesen Podcast war Donnerstag, der 16. Mai 2024.
OpenAI hat am Montag das neue Modell GPT-4o vorgestellt. Das O im Namen steht für Omni, denn das Modell kann gleichzeitig Text, Ton und Video verarbeiten und ausgeben. Bisher hat OpenAI dazu verschiedene Modelle kombiniert. GPT-4o beherrscht nun erstmals alle Formate nativ. Das Unternehmen verspricht zudem, dass das Modell deutlich schneller, leistungsfähiger und effizienter sein soll als bisherige. Bemerkenswert ist aber vor allem, dass GPT-4o für alle Nutzenden kostenlos zur Verfügung stehen wird. Bislang blieben die jeweils leistungsfähigsten Modelle nur zahlenden KundInnen vorbehalten.
Bei der Google I.O. 2024 stand die eigene KI-Technologie Gemini im Zentrum. Unmittelbar nach der Vorstellung von OpenAIs GPT-4o präsentierte Google, wie Gemini weiter und tiefer in Dienste wie Gmail, Google Fotos und Workspace integriert wird. Das Gemini LLM unterstützt nun ein Kontextfenster von 2 Millionen Tokens, was bedeutet, dass NutzerInnen deutlich längere Dokumente, Codebases, Videos und Audioaufnahmen analysieren können als bisher. Mit Gemini Flash wurde ein neues Modell vorgestellt, das leichter und günstiger ist als die Pro-Version, aber immer noch auf Geschwindigkeit und Effizienz optimiert ist. Ein weiteres Modell, Gemini Nano, wird in Zukunft direkt in den Chrome Desktop Client integriert sein.
Heute befassen wir uns näher mit einer Entwicklung der KI, die die weitere Zukunft dieser Technologie massiv prägen könnte. Es geht um Simulationsumgebungen, um das Trainieren von KI-Modellen in simulierten Welten. Und nicht nur in simulierten Welten, auch mit simulierten Menschen. Einige Unternehmen und Forschende sind davon überzeugt, dass es möglich ist, KI in Szenarien zu trainieren, die von unserer physischen Welt nicht zu unterscheiden sind. Und das in einem Bruchteil der Zeit, die herkömmliche Methoden benötigen. Doch mit den großen Möglichkeiten kommen auch große Herausforderungen. Wie stellen wir zum Beispiel sicher, dass diese Systeme ethisch handeln? Wie verhindern wir, dass sie nur Mainstream-orientiertes Verhalten lernen und die tatsächliche Vielfalt menschlicher Erfahrungen übersehen oder nicht kennen, weil sie nicht in den Daten enthalten ist? Und wie gehen wir mit der rasanten Entwicklung als solches um, die manchmal schneller zu sein scheint, als unsere Fähigkeit, ihre Auswirkungen vollständig zu verstehen? Heute ist ein alter Bekannter bei Explained zu Gast. Es ist Arno Selhorst. Er ist KI-Innovations- und Transformationsmanager in unserer Sales- und Service-Organisation und er hat uns einige Einblicke in das Feld der KI-Simulationsumgebungen mitgebracht. Hallo Arno, schön, dass du mal wieder bei uns bist.
Hallo André, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. So Arno, wie gerade gesagt, es geht um KI und virtuelle Umgebungen, um Training von KI-Modellen mit Hilfe von virtuellen Umgebungen. Was passiert da gerade? Nimm uns da mal mit.
Also, dass man im Grunde in einer virtuelle Umgebung schon mal Sachen trainieren kann, ist ja eigentlich nichts Neues. Jetzt als Mensch zum Beispiel, man könnte sich in eine 3D-Umgebung mit einer VR-Brille begeben und dann in dieser 3D-Umgebung sich orientieren, vielleicht bestimmte Dinge, Prozesse durchlaufen als Mensch. Was jetzt neu ist, ist, dass das Ganze mit KI verknüpft wird. Das kann in die Richtung gehen, dass man KI in der Simulation verwendet mit Menschen zusammen und dann zum Beispiel in Simulationen von Lagerhallen oder Fabrikräumen KI-gesteuerte Roboter als 3D-Modelle neben Menschen arbeiten lässt und dann das Ganze trackt und dann später in der echten Welt die KI-Roboter durch physische Roboter ersetzt und die Menschen in der Fabrik auch arbeiten lässt, also side by side sozusagen. Das wäre eine Simulation mit Robotern, mit KI und Mensch zusammen in der Simulation. Aber man kann natürlich auch eine Simulation ausschließlich nur für KI reservieren. Zum Beispiel, wenn es darum geht, autonome Autos besser zu trainieren, dann gibt man denen sowas wie Grand Theft Auto, ein ganzes Level im Grunde an Straßensystem mit verschiedenen Gefährdungspotenzialen und entgegenkommenden Autos oder Fußgängern oder einen Clown, der auf einer Bank irgendwo am Wegesrand sitzt und schaut dann, wie funktioniert dieses 1:1 aus der echten Welt abgebildete KI-Modell in dem simulierten Auto und kann dann verschiedene Verhaltensweisen dieser KI-gesteuerten Autos oder Devices eben testen in dieser virtuellen Umgebung. Was natürlich auch gut ist, ist, man kann dadurch extrem viele Trainingsdaten erheben. Also wenn du im echten Raum mit physikalischen Gegenständen arbeitest, kannst du nicht von jedem Ding an diesem physikalischen Gerät Datenpunkte erheben. In einer virtuellen Umgebung kannst du das natürlich sehr gut. Und du kannst das Ganze natürlich auch beschleunigen. Also Eureka von NVIDIA, die machen das so, dass die einen Tag Training benutzen, um 50 Jahre eine Roboterhand zu trainieren. Und wow, das ist natürlich eine wahnsinnige Geschwindigkeitsbeschleunigung, die man da bekommt, um Dinge zu trainieren. Und so kann man halt im virtuellen Raum Dinge schon so weit antrainieren, dass sie eigentlich nicht mehr viel brauchen, wenn sie dann in die echte Welt, in unsere echte Welt wieder übertreten. Das nennt man dann Transfer Learning. Da kommt man dann aus dem virtuellen Raum, aus dem digitalen Raum wieder in den echten Raum und benutzt dann dieselben Gegenstände, die im virtuellen Raum waren, aber nun halt in echt und gibt denen das in Anführungsstrichen Gehirn der trainierten KI dann.
Wow, in der Tat. Das klingt beeindruckend. Gibt es bestimmte Bereiche oder Sektoren, Branchen, die davon besonders profitieren oder die auch schon viel Pionierarbeit machen da im Moment?
Ja, also die Automobilindustrie auf jeden Fall. Wir haben schon vor Jahren Elon Musk gehört, wie er sein Dojo vorgestellt hat. Das ist im Grunde nichts anderes. Ich mache das jetzt mal ein bisschen platter als eine Serverfarm, in der Modelle von autonomen Autos trainiert werden können. Und die nehmen natürlich die ganzen Videodaten mit rein, die von den Tesla-Autos gesammelt werden. Die werden dann automatisch im Grunde verschlagwortet. Also ein Tagging findet da automatisch statt. Und dann können die Autos dort in dieser Simulation auf bestimmte Gefahrensituationen trainiert werden. Und also die KI-Algorithmen da drin trainiert werden, nicht die Autos. Automobilindustrie ist da ein ganz wichtiges Thema. Aber auch in der Robotik gab es in der Vergangenheit jetzt recht große Fortschritte. Der Figure 01 ist ein Beispiel. Das ist ein Roboter, der mittlerweile schon in den USA in einem der ersten BMW-Werke wohl eingesetzt werden soll, jetzt in naher Zukunft. Und der kann sich zum Beispiel eine ganze Reihe an Videos anschauen, wie man Kaffee macht. Und alleine da, basierend darauf, kann er selber dann hingehen und autonom einen Kaffeefilter einsetzen und Kaffee machen in der Maschine. Also sehr, sehr interessant. Ist noch völlig banal. Die Roboter von Elon Musk, da war vor ein paar Monaten noch der Skandal, dass die eigentlich nur ferngesteuert wurden. Mit so einem Menschen, der am Bildrand gesehen wurde, wie er so eine Fernsteuerung bedient.
Ich erinnere mich an das Video.
Ja, genau.
Also eine Hand ab und zu ins Bild kommen.
Ne? Ja, genau. Das war dann also ein bisschen peinlich, finde ich, für Elon Musk. Die haben aber daraus gelernt. Und mittlerweile trainieren die mit Motion-Capture-Anzügen ihre Roboter weiter, ihre tatsächlichen Hardware-Roboter. Und man sieht dann, das ist echt schon sehr futuristisch, dann sieht man so eine Aufnahme von der Fabrikhalle, in der halt Menschen in so Full-Body-Spandex-Anzügen stehen und dann Bewegungen machen, wie sie zum Beispiel Batterien einsortieren. Und diese Simulation der Bewegung wird durch den Anzug übertragen auf einen echten Roboter, der direkt daneben steht, mit demselben Equipment und dann diese Batterien dann da einsortiert. Und die sammeln da diese Daten eben nicht aus dem virtuellen Raum, sondern aus dem echten Raum, aber eben Training durch den echten Mensch mit der Maschine. Und diese Datenpunkte werden dann später für das autonome Agieren der Roboter eben verwendet. Da schafft man eben eine Menge an Daten dadurch natürlich. Und wie das immer so ist bei diesen Modellen, die brauchen eine bestimmte Menge an Daten, bis sie dann tatsächlich autonom auch auf andere neue Situationen reagieren können. Und da ist also auch, wie gesagt, Automobilindustrie ist da sehr, sehr weit vorne. Robotik mit diesen Art Robotern auch. Das ist bei Elon Musk so ein bisschen so eine Schnittmenge mittlerweile. Aber der tanzt ja auch auf sehr vielen Hochzeiten, wie man sieht mittlerweile. Aber es gibt dann auch noch solche Dinge wie Medizin und Medizin, Logistik, Katastrophenmanagement. Da werden dann eher Wege simuliert, wie man zum Beispiel am besten in Katastrophen reagieren soll, in virtuellen Umgebungen oder auch in der Medizin. Da wird dann geschaut, wie passen verschiedene Moleküle und Proteine zusammen. Das wurde schon mit Folding sehr viel gemacht, ne? Also das gibt's ja schon sehr lange. Aber auch das, ne, ist ein Trainieren im virtuellen Raum oder nicht immer nur mit 3D-Objekten, sondern auch einfach rein rechnerisch manchmal. Und da kommen dann eben verschiedene, zum Beispiel Proteine raus, die dann eben nochmal durch Menschen getestet werden. Auch das ist natürlich in der Simulation ein riesen Zeitgewinn, ne? Und da kannst du halt mit Zeit ganz anders umgehen. Andererseits, OpenAI arbeiten mit Sora nicht nur an einem tollen Video-Tool, das sie ja gerade noch unter Verschluss halten, aber bald wahrscheinlich veröffentlichen werden.
Für viel Aufsehen gesorgt.
Hat, ne? Genau, für viel Aufsehen gesorgt, aber immer im Kontext, naja, wird das Hollywood irgendwie in die Knie zwingen? Und ich habe mir immer gedacht, Mensch, hat jemand eigentlich diesen PR-Artikel gelesen, den sie mit veröffentlicht haben, in dem ganz klar steht, das ist Worldbuilding für die, damit sie AGI damit trainieren können. Und das ist natürlich ein ganz anderer, eine ganz andere Perspektive darauf, also dass man mit Video perfekte Welten nachbauen will, also nicht mit 3D-Modellen, wie das Elon Musk mit seinem Dojo macht, sondern Video, das zeigt man dann wieder Algorithmen und die verstehen dann, aha, der Mensch ist in einem dreidimensionalen Raum, wenn er Sachen runterfallen lässt, gibt es physikalische Gesetzmäßigkeiten und übrigens Zeit, weil er fängt hier an und da hört es auf, also da verstreicht Zeit. Das sind ja alles Konzepte, die eine KI erstmal verstehen muss. Und die nutzen Video, fand ich halt total absurd irgendwie, um KI eine Simulation zu geben von der echten Welt. Von unserer Welt, in der wir uns halt bewegen.
Arno, lass mal einmal einhaken. Das heißt, so ein System wie Sora wird trainiert mit Daten aus der echten Welt, pfeift sich ganz viel rein davon und kreiert dann künstliche Welten, was wiederum dann im Output der Input ist für weitere Trainingsmodelle, ja?
Ganz genau, das ist mein Verständnis. Und was ja ganz interessant ist, ist, es ist ja nur eine Übersetzungstätigkeit. Ich könnte ja auch so eine KI mit einem Video, ne, mit einer Videokamera, einem Videofeed-Input einfach mal auf Rollen stellen und durch die Stadt fahren. Oder eine Anklebkamera irgendwie mehr ans Revers kleben. Und dann gehe ich einfach durch Köln. Das wäre für die KI genauso lehrreich. Nur das kann ich ja nicht so gut skalieren. Und da fangen die Simulationen an, halt gut zu werden. Da kann ich halt hunderttausende Arnos durch hunderttausende Städte in einer Stunde laufen lassen mit einem Mehrwert von 13 Jahren, die ich in einer Stunde natürlich nie so abgefiedelt hätte. Und weil diese Modelle zumindest zur Zeit noch wahnsinnig viele Daten immer brauchen, um gut trainiert zu werden. Vielleicht ändert sich das in Zukunft, ich vermute schon. Ist das halt mit Simulation eine ganz gute Lösung. Aber du hast schon recht, das ist ganz kurios, dass man die echte Welt aufnimmt, dann digital einfach einmal durch einen Fleischwolf dreht und hinten das Resultat wieder einer Maschine als Frühstück vorlegt. Ist also schon interessant. Ne?
Schön ausgedrückt. Und da liegt natürlich auch der Knackpunkt drin, weil wer diese Sora-Videos gesehen hat, kann sich halt vielleicht auch daran erinnern, dass die auch sehr transparent damit waren, wie imperfekt oder nicht perfekt die sind. Ne? Also ich kann mich erinnern an so eine ältere Frau auf einer Geburtstagsparty, die versucht, Kerzen auf einer Tochter auszublasen. Mhm. Und das sieht toll aus, da passiert aber gar nichts. Mhm. Oder jemand steht auf dem Laufband und läuft und das Laufband geht mit. Oder wie auf so einer Ausgrabungssituation, wo die so einen Stuhl ausgraben. Und
der fliegt
Menschen
rum.
Menschen gehen voreinander her, verschwinden im Nichts, der Stuhl schwebt. Mhm. Also wo man ja sieht, da gibt es offensichtlich noch große Defizite beim Verständnis der Funktionsweise unserer physischen Welt. Klingt für mich nach, okay, das ist eine der Herausforderungen, über die wir auch sprechen wollen hier heute. Wenn wir diesen Zwischenschritt haben, dann muss diese virtuelle Welt natürlich auch perfekt funktionieren. Sonst trainieren wir natürlich unsere Systeme mit Quatsch.
Absolut. Und da kommt wieder der Punkt rein, der jetzt immer relevanter wird. Und deswegen habe ich darauf hingedeutet, naja, vielleicht brauchen wir in Zukunft nicht mehr so viele Daten. Ich sehe es an meinen kleinen Modellen, die ich zu Hause immer, mit denen ich zu Hause ein bisschen rumbastel. Es kommt gar nicht auf die Masse an, sondern auf die Klasse. Und ich kann jetzt, um eine Stimme zu synthetisieren, bei mir zu Hause 20, 25 Minuten einigermaßen okayische Stimme nutzen oder 5 Minuten perfekt gereinigte Stimme, die ich dann klonen möchte. Und beides funktioniert wunderbar. Ich brauche also nicht unbedingt viel. Und du erzählst diese Stories gerade von Sora. Diese ganzen schlechten Videos, die nicht unserer Realität entsprechen, müssten für ein vernünftiges Training eben dann rausgenommen werden. Die müssten wirklich dann nochmal gefiltert werden. Das muss menschlich halt nochmal kuratiert werden. Das machen die ja mit Human Enforcement Learning ja auch, ne? Mit ihrem Chatbot OpenAI. Aber das Gleiche gilt für andere Medien ja auch. Also auch dieses Verständnis der Welt. Da muss klar, müssen die Daten klar bereinigt werden. Sonst lernt so ein System halt Unsinn. Und selbst dann, und das ist ja auch ein interessanter Punkt, lernt es wahrscheinlich nur das Normalste.
Jetzt sind wir ja schon bei Herausforderungen. Also welche ethischen Überlegungen ergeben sich denn eigentlich aus der Nutzung von von solchen Modellen, wenn es darum geht, auch menschliches Verhalten zu simulieren? Was hast du da gefunden? Wie reagieren Anbieter oder reagieren die überhaupt? Oder dreht sich das Rad so schnell, dass das schon wieder der Debatte hinterhängt?
Naja, eigentlich sind das dieselben Punkte, die jetzt auch für die aktuellen Modelle gelten, ne? Also Potenzial ist immer da, dass solche Modelle, gerade wenn sie nicht gut kuratiert sind und dann einfach zum Training benutzt werden, bestimmte Vorurteile verfestigen, ne? Diskriminierung fördern, Sexismus, Rassismus, das kennen wir schon alles mittlerweile. Und ich glaube aber auch, dass die Unternehmen mittlerweile gelernt haben, denn auch übrigens OpenAI, die benutzen ja immer dann so ein Systemprompt bei ChatGPT, den sie davor setzen vor jedem Prompt, den ein Mensch eingibt. Das ist ja ein Pflaster, war ja nicht vom System von Anfang an so bedacht. Das machen die nur, weil sie jetzt einmal ihr System trainiert haben. Das hat halt ziemlich teilweise schlechte Daten drin und die wollen sie halt durch so ein Systemprompt rausfiltern. Ich glaube, für die nächsten Generationen von Unternehmen, die werden da schon, sage ich mal, sinnstiftend davor gehen und werden sagen, okay, wir werden jetzt von Anfang an vernünftige Daten sammeln, wir schauen uns die ganz genau an, was wir da reinnehmen, ne? Und dann danach handeln. Also da sehe ich aber ein Riesenproblem auch für Simulationen, dass die auch wieder dann eben so ein Bias irgendwie folgen. Das ist schon sehr schwierig. Man muss auch gucken, Privatsphäre von Personen schützen bei solchen Simulationen. Also das machen wir bei der Telekom ja im Grunde schon lange, wenn wir zum Beispiel mit Transkripten arbeiten, dass wir die, bevor wir damit arbeiten, komplett anonymisieren, dass weder Namen noch Adressen noch Telefonnummern, Bankdaten und so weiter irgendwie erkennbar sind und dann diese gereinigten Daten für das Arbeiten mit diesen Daten verwenden. Also und das muss auch auf großer Ebene bei anderen Unternehmen, denke ich, wäre das ein ganz sinnvolles Vorgehen, bevor man sich dann irgendwelche Skandale leistet wieder. Wäre das, glaube ich, nicht schlecht. Und ich glaube, man muss sich überlegen, wie weit man da geht bei solchen Simulationen und ob man das, was dann bei Simulationen als Ergebnis rauskommt, 1:1 direkt so übernimmt als, aha, jetzt habe ich es ja simuliert, dann ist das der Mensch. So wird dann der Mensch funktionieren. Also Fantasy, ein Unternehmen aus New York, die bieten Synthetic Humans an, also im Grunde synthetische Menschen, die für Produkt- und Service-Testings von Unternehmen vermietet werden tatsächlich. Und BP zum Beispiel, die haben die gemietet und damit erste Produkt- und Service-Testings gemacht. Aber auch das sollte mit einem Grain of Salt getestet werden, ne, und verstanden werden. Ist das jetzt direkt schon eine Simulation, die uns das echte Kundenverhalten zeigt? Da wäre ich vorsichtig. Und diese differenzierte Perspektive darauf, ich glaube, die müssen wir uns erhalten. Und da besteht eine Gefahr, dass man durch Zeitdruck vielleicht auch oder Leistungsdruck zu schnell einfach mal eben was übernimmt, weil naja, wurde ja simuliert, wird schon stimmen. Und da, die, sag ich mal, behutsam vorzugehen und trotzdem nochmal das Ganze zu hinterfragen, halte ich für sehr wichtig.
Allerdings. So, jetzt um das Thema nochmal abzuschichten. Wir haben angefangen mit, da werden Systeme trainiert in virtuellen Umgebungen, die sich natürlich an die Realität anlehnen. Also Maschinen lernen mit virtuellen Daten. Jetzt hast du gerade das Beispiel genannt, Fantasy. Da haben wir jetzt quasi echte Menschen, zum Beispiel bei BP, die lernen anhand von simulierten Menschen, synthetischen Menschen. Was ja auch nochmal wichtig ist, um diese ganzen Facetten da einmal genau anzugucken. Was ist denn jetzt da die Herausforderung? Ne? Also wenn so KI-Systeme, die menschliches Verhalten nachahmen, sich zum Beispiel zu sehr auf allgemein übliche Verhaltensweisen konzentrieren, ne? Dann könnten die ja möglicherweise wichtige, kleine, schwache Trends und Verhaltensweisen übersehen. Ne? Ich habe neulich eine Untersuchung dazu gelesen. Link packen wir in die Shownotes, genauso wie viele andere Sachen, die hier gerade schon genannt worden sind. Und da geht es genau um diese Problematik, dass so schwache Signale, ne? Die sind oft schwer zugänglich in Internetbereichen, finden keinen Weg in die Trainingsdaten. Was deren Fähigkeit natürlich wieder einschränkt, authentische menschliche Ansichten und Erkenntnisse überhaupt erzielen zu können. Wie siehst du das? Was ist denn da die Herausforderung?
Also das ist tatsächlich ein Problem. Wenn ich eine Simulation basiere auf Mainstream und nicht auf den ganzen kleinen Feinheiten, die ich nämlich gar nicht bekomme, weil ich ja zum Beispiel im Netz gar nicht den Zugang dazu habe, dann erreiche ich eine Simulation von generischem Einerlei, das jetzt nicht gerade sehr menschlich ist, sondern roboterhaft menschlich. Also wie sich ein Mensch in einer Soap Opera verhalten würde, aber nicht wie im echten Leben. So, ne? So, also wir sind dann in so einer Simulationswelt, die immer total heil ist und lustig, aber die nicht echt ist, die nicht authentisch ist. Ne? Und es gibt Foren, die nicht erreichbar sind ohne weiteres, die Paywalls haben. Es gibt Artikel, die Paywalls haben. Es gibt ganz viele ganz aktuelle Trends, die ja in den Large Language Models zum Beispiel gar nicht drin sind gerade, weil die nur ein bestimmtes Redaktionsschlussdatum haben, ne? Und wenn man auf solchen Systemen Simulationen baut oder solche Modelle in solchen Simulationen laufen lässt, haben die ja diese ganzen kleinen Trends gar nicht drin. Und deswegen auch wieder da kritisch hinterfragen, Simulation schön und gut, kann eigentlich wie bei generativer KI grundsätzlich immer nur der erste Schritt sein, der Draft sein, an dem ich mich reiben kann und an dem ich dann sagen kann, ja, aber da ist das und das nicht dabei und das fehlt und hier ist doch dies und jenes noch möglich und so weiter. Und das ist, glaube ich, immer der Ansatz, den wir zumindest solange es noch keine Superintelligenz gibt oder mindestens eine künstliche generelle Art Intelligenz, wäre das vielleicht immer noch das, was man am besten befolgen sollte, dass man immer noch mal das Ganze eher als Conversation Starter sieht und nicht als für bare Münze nimmt, was da jetzt in den Simulationen rauskommt. Aber die Weak Signals, die du erwähnt hast, sind, finde ich, ein super gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass man nicht komplett diese KI-Modelle, die Simulation als die Realität übernimmt, sondern da nochmal kritisch reflektiert und hinterfragt. Ja.
Ja, ganz sicherlich liegt auch dort das Erfolgsrezept darin, dass KI und Menschen Hand in Hand wahrscheinlich das Beste erzeugen. Ja. Ne? Also, dass du für Skalierung und je nach Anwendungsfall kann das wahrscheinlich sehr, sehr passend sein, mit virtuellen, synthetischen Menschen in einem bestimmten Bereich Erkenntnisse zu gewinnen und dann komplementiert durch echte Menschen mit dem Input aus all den subtilen Dingen, die so zwischen den Zeilen sind, wie du gerade sagst, verborgen sind, irgendwo im Internet oder vielleicht noch gar nicht ausgesprochen sind, noch nicht gedacht sind und dann in solchen Hand-in-Hand-KI- und Mensch-Situationen dann zum Vorschein kommen.
Ich glaube auch, dass, du sagst ja gerade nochmal Mensch und Maschine zusammen, dass viel mehr Menschen in solchen Simulationen zusammen mit KIs dann auch Mehrwert für die KI bringen. Weil die haben nämlich die Menschen diesen Insight in die kleinen Signale. Die können sie ja dann on the spot sozusagen der KI dann eben mitgeben. Das ist dann das menschliche Wissen, das Bauchgefühl und so weiter, was ich dann der KI noch mit reingeben kann, um die Simulation noch ein bisschen voller und tiefer zu machen, als nur eben das, was ich sowieso gelernt habe, zu nehmen. Absolut.
Sehr spannend. Arno, wenn wir jetzt mal nach vorn blicken, ich weiß, du bist kein Hellseher, aber was ist denn deine Prognose? Wo geht dieses Thema hin? Ist das, sagen wir mal, ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre bei den schnellen Entwicklungsschritten, die die KI hat? Ist das dann völlig normal? Reden wir über synthetische Menschen hier und da und künstliche Modelle, die wiederum andere KI-Modelle trainieren? Geht das nicht mehr weg?
Ja, also ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für die Bereiche, die ich auch eben genannt habe und darüber hinaus bestimmt noch andere. Also ich habe jetzt gar nicht Service erwähnt, bei Sales and Service bei mir drüben ist natürlich auch ganz viel in die Richtung ein Thema. Da kann man auch ganz toll drüber trefflich diskutieren, inwiefern da Simulationen uns helfen, also Simulationen von Kunden, Kundinnen, von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Kann man da irgendwie auch im Grunde so eine Art Sandbox draus machen, mit der Lernen. Das sind natürlich Ideen, die man zumindest mal theoretisch durchgehen kann. In Zukunft habe ich schon fast so ein bisschen, also wenn man mal weiter nach vorne schaut, so ein Bostrom Bild vor Augen. Also Nick Bostrom, der ja die Simulationshypothese mal geäußert hat, formuliert hat, die Idee, also wir Menschen in Zukunft, entweder haben wir uns vernichtet oder sind eben in der Lage, Simulationen von Zivilisationen zu generieren. So, und diese Fantasy-Geschichte aus New York geht in eine Richtung, die sehr, sehr nah da dran ist, also natürlich noch lange nicht da ist, aber genau in diese Richtung geht. Denn wenn man sich überlegt, dass man Zivilisationen simuliert, also eine Welt simuliert, in der die Entitäten sich als Entitäten verstehen und nicht als irgendwelche Automatismen oder Algorithmen, dann ist natürlich tatsächlich die Frage letzten Endes da, was ist hier mit unserer Realität und so weiter. Kann man trefflich dann in einen Matrix-Dialog mit viel Rotwein abends abtauchen und darüber diskutieren. Aber nichtsdestotrotz, nichts verbietet uns in Zukunft genau das zu machen, um bestimmte Szenarien zu antizipieren. Das gilt für die Umweltentwicklungen, Global Warming und so weiter. Es gilt natürlich auch für wirtschaftliche Entwicklungen. Aber auch, leider muss man sagen, auch für militärische Entwicklungen, da kann man ja ganz viele schöne Wargames dann spielen. Wie verhalten sich verschiedene Zivilisationen mit verschiedenen Kulturen zu verschiedenen Zeiten miteinander und untereinander? Ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass ganz viele kluge Köpfe solche Simulationen auf höchstem Niveau vielleicht sogar schon heute laufen lassen und damit sich beschäftigen, weil sie nicht nur einen Geldwertenvorteil für sich sehen, sondern tatsächlich einen Wissensvorteil für sich sehen, der ihr Unternehmen oder ihr Land nach vorne bringt. Das ist ein, glaube ich, ein Arms Race im doppelten Sinne des Wortes, der schon lange begonnen hat, aber wahrscheinlich noch eher Baby Steps. Aber es wird sich sehr schnell wahrscheinlich jetzt entwickeln. Also wirklich wie dieses exponentielle Wachstum ist halt unglaublich, was da passiert, immer noch.
In der Tat, sehr spannend. Danke für die Einblicke, Arno. Da war alles dabei, von ganz viel Nützlichem und ganz viel Fantasieanregendem bis zu gute Einblicke in was für Herausforderungen da lauern, bis zu den ganz großen philosophischen Themen und auch den große Sorgenfalten auf die Stirn legenden Themen, wenn es um solche Themen wie AI-Warfare und so weiter geht. Da wollen wir mal das Beste hoffen. Ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast heute. Besten Dank, Arno.
Sehr gerne, André. Immer wieder.
Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, eure musikalische Kreativität mit künstlicher Intelligenz zu unterstützen? Inzwischen gibt es faszinierende Werkzeuge, die euch beim Komponieren von Musik helfen können. Dieses Jahr scheint die Entwicklung der Technologie hinter diesen Diensten eine neue Phase erreicht zu haben. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Bei den gängigen Diensten gebt ihr zunächst ein paar Informationen darüber ein, worum es in eurem Song gehen soll. Dann wählt ihr den gewünschten Stil oder die Musikrichtung aus und schon werden erste Songvorschläge generiert. Für diejenigen, die etwas mehr Kontrolle schätzen, gibt es auch die Möglichkeit, manuell einzugreifen. Ihr könnt zum Beispiel mit Hilfe von Tools wie ChatGPT oder Claude zunächst einen Songtext erstellen, der auf einem detaillierten Prompt basiert. Da kann es richtig ausgefeilt werden. Dann kann man den Text mit Musik-KI-Tools vertonen lassen. Einige der beliebtesten KI-basierten Musikproduktionstools sind zum Beispiel Zuno und das in letzter Zeit stark gewachsene Udio. Probiert es selbst aus. Wie wäre es zum Beispiel mit einem fröhlichen Song für ein hoffentlich sonniges Wochenende? Oder darf es etwas Ausgefalleneres sein? Ein Schlaflied im Punkrock-Stil? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und mit augenzwinkernden Kreationen sind die Lacher auf eurer Seite. Ich habe es selbst ausprobiert. Die Links zu den Services findet ihr in den Shownotes. Lasst eure Kreativität freien Lauf und entdeckt, welche unerwarteten Melodien die KI für euch bereithält. Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Explained, Human Views on AI, dem KI-Podcast der Telekom. Wenn ihr Anregungen oder Themenvorschläge habt, freuen wir uns über euer Feedback. Schickt es einfach an podcasts@telekom.de. Danke fürs Zuhören und bis bald. Und hinterlasst uns doch gerne eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.